Und ich habe mich da so an mich erinnert gefühlt, wie ich so als kleines Kind irgendwie mit so einem Bild von Aaron Carter zum Friseur bin. Er meinte so, ich hätte gerne diese Frisur. Und dann so, das ist ja ein Junge. Hä, sieht voll gut aus. Ich sehe das Problem gerade nicht so. Und ja, ey, also ich meine, das ist ja bis heute, wenn Leute im Internet meinen, mich anfassen zu müssen, dann ist es ja immer noch, ah, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ey. Aber auch da in der Phase, am Ende war ich der Freak mit irgendwie ausgelaufenen Bowlingschuhen, die ich auch geklaut habe, irgendwelchen Kordschlaghosen, 3 Trainingsjacken übereinander, weil Winterjacke war irgendwie doof und wir haben irgendwie Hendrix gehört und Musik gemacht. Ich sage jetzt einfach genau das, was ich sagen will. Vorher dachte ich immer, ich muss irgendeine Rolle spielen, um in der Musikbranche zu funktionieren. Und ich würde sagen, ab dem 2. Album gab es, also da ist dann deine Cousine so groß geworden und das kam in erster Linie so durch Festivals, so, weil Spotify gut funktioniert hat und so. Also ne, das war dann nicht mehr relevant einfach, weil die andere Masse viel größer war als die Udo-Fans. Und ich mach mein
Ding. Panic Boys Podcast Nummer 15 aus der alten Liebe in Hamburg und unserem Wohnzimmer. Wie gesagt, ich habe meinen Schlafsack schon hier und schlafe immer unterm Tresen. Es gibt nichts Besseres, also vielen Dank, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir hatten meine Nachbarin, ja, wir hatten meinen Gatten. Meine Nachbarin Sarah Lesch, mein genau. Gatte Ole Feddersen und heute haben wir deine Cousine.
Nee, deine Cousine.
Meine hat damit nichts zu tun. Auf jeden Fall haben wir lange gewartet und es hat endlich mal geklappt, weil wir hatten immer terminliche Schwierigkeiten. Hier ist Ina Bredohorn, deine Cousine.
Hallo.
Willkommen.
Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns total. Ne? Wie gesagt, du weißt ja, wir haben ja ein bisschen gebraucht, um zusammenzukommen, aber dann wird es ja meistens am schönsten.
Ja.
Wenn das Vorspiel länger war. Also Ina, du hast ja, ich glaube 2014,
ja, genau,
den Panikpreis gewonnen, den der Udo Lindenberg Stiftung.
Also da muss man mal als erstes einhaken. Gewonnen habe ich ihn eigentlich nicht wirklich. Aber ich weiß, dass die Geschichte heutzutage mal gerne anders erzählt.
Nein, die Geschichte ist ja so,
weil
wir haben ja gesagt, wir haben zwar 1, 2, 3, aber eigentlich sind alle GewinnerInnen.
Die ersten 3 werden immer als mit Recht auch als Gewinner bezeichnet. Aber ja, du, aber es ist ehrenvoll, dass du es selber korrigierst. Ina war 2. damals. Und insofern war es ja auch besonders wichtig, dass du jetzt hier uns die Ehre gibst, weil du bist ja quasi so das Aushängeschild. Weil du ja seitdem, es hat dann ein bisschen gebraucht, die Rampe wurde steiler, je länger die Zeit verging. Aber so mittlerweile bist du ja wirklich auch mit 2 Alben in den Charts, also Top 10 waren beide sogar, oder?
Also 3 Alben, 2 Top 10, ja.
Ah ja, genau, 2 Alben Top 10 und auf den großen Bühnen, Festivals und ausverkaufte Docks und sowas alles. Also wir sind stolz auf dich, so viel erstmal.
Ja.
Kannst du dich eigentlich noch an den Moment erinnern damals?
Bei Ina war das ja noch auf dem Marktplatz damals, weil muss man ja sagen, es war noch die alte Form.
Ja, das war riesig mit irgendwie 7.000 Leuten.
7.000 Leute und es gibt so ein lustiges Video von dir, da sagst du im Interview, ich habe mich gefreut, dass ich so viele Leute mal anschreien durfte. War das bis dahin dein größter Gig?
Also mein größter Gig nicht, aber so mein größter Gig mit eigenen Sachen, ja.
Ich wollte das mal jetzt so aus erster Hand hören, wie sich das dann angefühlt hat. Ich meine, du zitterst und bibberst die ganze Zeit. Man bereitet sich vor, man bewirbt sich, da gehen ja Wochen ins Land. Dann kriegt man erstmal mit, okay, ich bin jetzt unter den letzten, keine Ahnung, 6 oder 10 oder was auch immer. Und dann kriegst du die Information und die Nachricht, ha, du bist 2. geworden. Wie war denn das?
Also der ganze Tag war eh super krass für mich damals, weil es natürlich einfach alles super aufregend war. Udo hat danach noch so eine volle Show gespielt. Es war in einem dieser Stadienjahre, wo er so diese Stadionkonzerte gespielt hat und hat danach einfach so eine gar nicht so doll reduzierte Show wirklich irgendwie auf dieser Bühne gespielt. Und allein in so einem Rahmen irgendwie stattzufinden, war natürlich super krass. Aber für mich ist eh die ganze Geschichte sehr mit dem Startschuss für deine Cousine verbunden, weil ich hatte zwar schon länger so diesen Namen und habe schon länger an meiner Karriere gearbeitet, dass dieser Plan, irgendwie Rockstar zu werden, so losgehen sollte. Aber das, was den Panikpreis für mich so besonders macht, ist, ich habe davor eine EP aufgenommen mit 4 Songs und habe damals einen Mitbewohner gehabt, der so sehr stark auch aus der Musikbranche kam und auch einer so derjenigen war, der damals gesagt hat, zieh mal nach Hamburg und mach Musik, du kriegst das schon hin, du bist ein guter Typ, so irgendwie. Und da gab es dann da so 4 Songs und einen wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Und der hat damals am Frühstückstisch gesagt, das ist doch das spannende Lied, das bist doch du und das ist doch irgendwie genau das, was du machen solltest. So. Dann war ich, ja krass, er sagt, Ina, bei den anderen versuchst du viel zu sehr irgendwas irgendwie, ich weiß nicht, was du mir da irgendwie, was du glaubst, so mit das, aber das bist ja gar nicht du. Und damit hatte er irgendwie krass recht und dann habe ich dieses Lied halt mit aufgenommen für diese EP. Und dann hat eine gute Freundin von ihm, die öfter bei uns damals geschlafen hat, weil sie nicht in Hamburg wohnt und die ich immer genervt habe mit, ah, kannst du dir mal meine Texte angucken und hier, ich schreibe mal Lieder und so. Die hat dann dieses Lied irgendwie gehört und war so, krass, ey, sag mal, das musst du zu diesem Panikpreis schicken. Das wird Udo Lindenberg total gut gefallen. Und das ist auch eine Frau, die wir alle kennen, die damals in der Band und bis heute in der Band war, Doris Decker halt. So. Und die hat eigentlich gesagt, ey, schick das dahin. Ich glaube, das wird Udo richtig gut gefallen. Der hat diesen Vollabreis. Und ich war so, ja, okay. Und das halt alles zu erleben mit einem Song, den ich halt mehr so für mich geschrieben habe, der eigentlich dolle davon handelt, so für mich zumindest innerlich, dass ich halt immer so ein bisschen anecke und dass immer alles zu doll ist und ich bin zu laut. Und der hieß damals irgendwie Blondes Gift, so. Der hat es dann nie so richtig geschafft in die richtige Deine Cousine-Welt. Aber ich weiß noch ganz genau, aus welchen Beweggründen ich den geschrieben habe und wo so diese Zeile für mich herkam. Und es war halt genau so eine Situation. So, okay, was macht denn das blonde Gift hier auf unserer Party? So. Und, aber so abwertend gemeint. Und ich habe dann da irgendwie für mich so die Ursuppe von Deine Cousine rausgezogen. Habe gesagt, ja, ich bin halt so, ich bin halt laut. Und dann endlich so diesen Mut zu haben, dazu zu stehen, zu der Person, die man einfach wirklich ist und nur noch solche Lieder zu schreiben, war für mich war einfach die beste Bestätigung, die ich dafür haben konnte. So.
Und es hat auch voll funktioniert, weil ich kann mich noch an den Tag erinnern, auch das war anders. Heute gibt es die Auditions an der Pop-Akademie. Damals war das für die Bands, fand ich, eine undankbare Situation. Auf einem vollen Marktplatz ein Wettbewerb spielen, 3 Songs auf den Punkt. Und oben im Hermann Hesse Geburtshaus saß die Jury. Hallo Jury! Aber ich weiß noch, ich kann mich an den Tag super erinnern. Ich habe moderiert, ich bin dann da hoch und ich habe einen kämpfenden Udo Lindenberg gesehen dort, weil nämlich der Rest der Jury hatte Ibrahim Lessing auf 1 und Udo war der Einzige in der Jury, das kann man mal so deutlich sagen.
Ja, das stimmt, die Story habe ich auch gehört.
Ich habe ihn dann unterstützt, also wir waren die Einzigen beiden, dann ist ja völlig klar, damit da irgendwie dann, aber wir wollten, dass sie auf 1 kommt, aber da wir ja ein demokratisches Gremium sind, ist es dann Ibrahim Lessing geworden, der, glaube ich, heute gar keine Musik mehr macht, ich weiß nicht, niemand hat
was. Nee, man muss auch sagen, es ist ganz cute, ich habe mit ihm dann irgendwann mich mal ganz viel später zum Songwriting mal getroffen, weil ich dachte, ach witzig, eigentlich hat der witzige Sachen. Und wir haben dann einen Song geschrieben zusammen, der ist auch dem zweiten Album gelandet, so in Teilen. Ich habe dann irgendwie so in der Gänze so Sachen wieder rausgefischt. Und der hat mir dann damals auch diesen goldenen Hut, den er eigentlich bekommen hat als Erster, den hat er mir dann nach diesem Album, hat er mir den per Post geschickt.
Och, das war ganz süß. Das ist ja toll. Das ist ja eine super sweete Geste. Aber das war's ja, dann ist der Plan ja genau aufgegangen. Weil ich bin sicher, dass Udo da total begeistert war. Weil so diese Outlaw-Geschichten, ich glaube ja auch, dass das etwas ist, wo er sich dann auch selbst immer ein bisschen so wiederfindet. Aber jetzt weiter zu dir. Ich habe eine Geschichte gehört, die ich total schön fand, weil du gerade sagst, Blondes Gift, dass mal nach einem Konzert am Merch-Stand ein kleines Mädchen zu dir gekommen ist und gesagt hat, sag mal, also, und die hatte auch so eine Frisur wie du, so ungefähr. Und die hat dann gesagt, ob du auch ganz viel so blöd angemacht wirst wegen deiner kurzen Haare und deiner Frisur. Ne? Ja. Das hat mich sehr berührt. Ich fand das sehr schön.
Ich finde interessant, woher du die Story kennst, weil also die habe ich ja nie gepostet oder so. Und, lustig. Das war einer der berührendsten Momente, ehrlich gesagt, für mich in meiner Karriere, weil das war witzigerweise auf der Kieler Woche, wo ich gerade kurz darauf angesprochen, vor ein paar Jahren. Und es stand wirklich so ein kleiner Zwerg irgendwie vor mir mit der Mama. So wirklich sah exakt so aus, wie ich als Kind aussah. So kurze blonde Haare. Und war so, Ina, darf ich dir eine Frage stellen? Wirst du auch manchmal gehänselt, weil du kurze Haare hast? Und mir schossen einfach die Tränen in die Augen. Ich habe gesagt, ja, mein ganzes Leben. Und weißt du, was das Problem ist? Ich habe dann mal versucht, das nicht zu sein, was ich bin. So. Und mach das bitte bloß nicht. Und die Mama war so ganz süß, war so, ja, sie mag ihre kurzen Haare. Und ich habe mich da so an mich erinnert gefühlt, wie ich so als kleines Kind irgendwie mit so einem Bild von Aaron Carter zum Friseur bin. Er meinte so, ich hätte gerne diese Frisur. Und dann so, das ist ja ein Junge. Hä, sieht voll gut aus. Ich sehe das Problem gerade nicht so. Und ja, ey, also ich meine, das ist ja bis heute, wenn Leute im Internet meinen, mich anfassen zu müssen, dann ist es ja immer noch, ah, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Aber das Schöne ist, dass, ich meine, guck mal, wir spielen in Hamburg eine Show, da kommen 4000 Leute. Das ist die beste Therapie, die du haben kannst, weil ich immer dachte, ich bin falsch und jetzt sitzen einfach Leute, die sagen, nee, das ist alles genau richtig, wie es ist. So, und das ist wunderschön.
Ja, das ist ja so toll, wenn man dann die Möglichkeit hat, wie soll ich das mal ausdrücken? Also man sagt ja, begegne deinen Feinden nicht mit Aggression, sondern begegne ihnen mit Erfolg. So kannst du sie am besten ausschalten, sozusagen. Ne? Aber was ich gerne noch wissen würde, gab es denn mal irgendeinen Moment in deinem Leben, wo du mal so richtig Mädchen warst, als du klein warst? Oder war das eigentlich immer schon so mehr so Huckleberry Finn-mäßig?
Also für mich sind das ja auch Mädchen, weil ich finde, also die Definition ist ja schon irgendwie Teil des Problems, finde ich. Mhm. Keine Ahnung, also am Ende des Tages bin ich in einem sehr Jungs geprägten Umfeld groß geworden. Bei mir gab es einfach gar keine anderen Mädchen. Und deshalb war da immer eine sehr, sehr männliche Energie in allen Räumen, in denen ich mich bewegt habe. Und da musst du dich natürlich dann irgendwie krass durchsetzen. Und wenn du nicht irgendwie die ganze Zeit, also großer Bruder, alle Freunde von meinen Eltern, nur Jungs, so, das war einfach ein ganz schönes Hauen und Stechen. So. Und ich habe keine Ahnung, wer ich geworden wäre, wenn ich in einem anderen Umfeld groß geworden wäre. Weiß ich nicht. Ich habe dann eine Zeit lang mal so gedacht, ja, dann hören die vielleicht auf zu reden, wenn ich längere Haare habe und so. Aber ey, auch da in der Phase, am Ende war ich der Freak mit irgendwie ausgelaufenen Bowlingschuhen, die ich auch geklaut habe, irgendwelchen Kordschlaghosen, 3 Trainingsjacken übereinander, weil Winterjacke war irgendwie doof. Und wir haben irgendwie Hendrix gehört und Musik gemacht. Also so richtig zu den anderen gepasst hat man dann ja trotzdem nicht. So.
Für dich ist es ja richtig gut weitergegangen danach. Erstmal bist du dann mit uns auf Tour gewesen. Das war immer sehr angenehm.
Das hat aber noch ganz schön lange gedauert.
Das hat noch, also ich mache
jetzt. Shoutout an Steffi Stephan. Ohne Steffi Stephan wäre das alles nie passiert.
Die Geschichte wollte. Ja, genau. Erzähl sie gerne, weil das war meine Frage. Das ging ja alles nicht so einfach.
Es war einmal vor 8 Jahren.
Ich weiß,
oder?
Naja, ich habe dann ja diesen. Also, das war ja das Witzige, dass eigentlich der zweite Preis vom Preis her eigentlich der bessere Preis war als der erste. Beim ersten gab es damals mehr Geld. Und beim zweiten gab es aber diesen ominösen Panikkurs.
Everlasting Panikkurs.
Den Everlasting Panikkurs. Wir treffen uns einen Tag und ich erzähle dir mal, wie das wird, wie das klappt, so Rockstar zu werden. Und dann fand der nie statt. Und dann haben wir genauso lang, wie wir versucht haben, den Termin für den Podcast rauszufinden, habe ich damals gesagt, hallo, wann machen wir denn diesen Panikkurs? Und ich bin immer an irgendwelchen E-Mails gescheitert, weil ich natürlich nicht die E-Mail oder die Nummer von Udo Lindenberg hatte, sondern andere E-Mails. Unter anderem auch deine.
Ja, genau. Wahrscheinlich nur meine.
Das kann sein, ich wollte dich jetzt nicht als einzigen judgen. Aber es war so, hey Leute, ja, wann machen wir diesen Panikkurs? Keine Antwort. Da würde immer noch dieser Panikkurs ausstehen. So, und das zog sich in die Lande. Und Steffi Stephan hatte damals ja in seinem Club im Jofel, hatte er auch so eine Veranstaltung für NewcomerInnen und so. Und da hat er mich dann eingeladen, meinte, ich finde die so geil, die muss hier spielen und so. Und dann sind wir irgendwie nach Münster gefahren mit der Truppe und haben da auf so einer Veranstaltung gespielt. Und dann habe ich abends bei Steffi, also ja, und mit Udo und so. Ich so, keine Ahnung, für mich ist das ein Geist. Ich habe den noch nie gesehen seit dieser Veranstaltung, ich weiß es nicht. Mit dem Panikkurs habe ich jetzt irgendwie gar nichts erfahren. Also, und dann war ich so, das geht ja gar nicht, da rufe ich mal an. Und dann hat Steffi Stephan da mal kurz das Telefon in die Hand genommen und gesagt, das kann ja wohl nicht angehen. Und dann fand dieser Panikkurs statt. Und der ging dann ja auch direkt von einem Tag auf 4 oder 5, glaube ich.
Ich glaube schon, ja.
Bin damals nach Hannover gefahren zu den Proben für die Tour 2016, muss das denn ja gewesen?
Genau,
oder 15?
Peppermint oder so. Park war das.
Weiß ich nicht.
Genau, ja.
15 oder 16, weiß ich nicht.
Es war 16.
Genau, 16. Und dann sollte ich eigentlich einen Tag bleiben. Und dann hatte ich ein Hotelzimmer da von euch irgendwie gesponsert bekommen. Und dann stand ich so abends mit Udo, nachdem wir den ganzen Tag irgendwie in allen Besprechungen mit dabei sitzen durfte und Proben sehen konnte. Und so stand ich dann so abends im Fahrstuhl und war so, ja, okay, dann ciao, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Und so, ach so, ja, fährst du schon? Mhm. So, ja, es ging ja, also ich soll jetzt eigentlich morgen fahren. Ja, bleib doch noch ein bisschen. Und so, ja, okay. Und dann habe ich nächsten Morgen den, der damals sich um solche Buchungen und sowas gekümmert hat, angerufen und meinte so, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Also Udo hat gesagt, ich soll irgendwie noch bleiben. Und so, ach so, ja, wie lange willst du denn bleiben? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also, wie lange bleibt ihr denn hier? Es waren irgendwie, glaube ich, 5 Tage. Gesagt, ja, ich guck mal, ich bleib so lange es geht. Und dann hatte ich eigentlich auch einen Gig am Wochenende, so einen Geldverdienen-Job halt. Dann habe ich die Leute angerufen und meinte so, ey, sorry Leute, ich will euch echt nicht hängen lassen und so. Aber wir müssen irgendwie jemand anders finden, der diesen Job für mich spielt. Weil Udo Lindenberg hat gesagt, ich soll hier bleiben. Und ich glaube, es wäre eine gute Idee zu bleiben.
Und alle so, ja, Ina, alles klar. Ja, ja, aber das hat ja super funktioniert. Der Panikkurs läuft bis heute.
Ja, ich auch
so. Kann man so sagen. Deshalb heißt es bei uns intern The Everlasting Panikkurs.
Den Witz gab es auf jeden Fall sehr lange.
Ich will noch auf was anderes hinaus. Dann bist du da auf dieser Bühne gestanden mit Udo. Das ist ja auch super geil. Tolle Features kriegt man immer als Background-Sänger oder Sängerin bei Udo. Das ist auch klar.
Trotzdem, ist das denn bei der Gelegenheit schon zum Auftritt gekommen? Oder?
Nee. Der gehörte noch Lessing.
Stimmt. Nein, aber es ging eigentlich, glaube ich, doch dann relativ schnell dann. Ne? Weil aber Udo hatte auch, er wollte, das weiß ich, auch noch was Frisches machen mit der Band. Also jetzt nicht irgendwas austauschen, sondern gewisse Sahnehäubchen noch draufsetzen. Und da kam Ina gerade richtig, das weiß ich auch noch.
Blondes Sahnehäubchen.
Ein blondes Sahnehäubchen. Ich will trotzdem darauf hin, du warst dann da groß auf der Bühne gestanden, dir war aber trotzdem immer klar, es gibt diese Band, Deine Cousine und so. Und dann hat man dich aber erstmal jahrelang nur als Background-Sängerin von Udo wahrgenommen, zumindest in der großen Masse. Wie war das so für euch als Band? Also so zwei
Welten? Es ist ja eh keine Band, sondern es ist ja quasi mein Künstlername so, weil ich einfach damals entschieden habe, ich mache Musik, die eher so in so Band-Kontexten stattfindet. Und das war so die Zeit, wo diese ganzen Pop-Acts riesengroß waren, die alle hießen, wie sie heißen, so Max Giesinger, Vincent Weiss, was auch immer. Und da war so klar, es ist Bandmusik, so wie Leute das wahrnehmen. Ne? Ich habe mich eher mit so Sachen identifiziert wie Toten Hosen. Und das ist halt, das war halt irgendwie klar, der Name Ina ist irgendwie in Hamburg sowieso für blonde Frauen relativ besetzt gewesen. Und deshalb, das war ja eh immer so ein, das war eh immer ein Solokampf, so, ne? Aber ich sag mal so, ich hatte zu der Zeit, ich war ja auch gar nicht fertig, das meinte ich damit, das war eh der Startschuss für, ich weiß jetzt endlich überhaupt, was ich will und ich verstecke mich jetzt nicht mehr, so, ich mache jetzt genau, ich sage jetzt einfach genau das, was ich sage. Vorher dachte ich immer, ich muss irgendeine Rolle spielen, um in der Musikbranche zu funktionieren. Und weil ich das so sehr wollte und ich habe ja einen normalen Job gehabt und hatte ein normales Leben und habe echt gutes Geld verdient, war ja auch dieser innere Druck, so das jetzt irgendwie schaffen zu wollen, der hat mich eine Zeit lang total blockiert mit so, ja, ich muss das dann so machen, alle machen das so. Und witzigerweise ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich scheiß jetzt drauf und im Zweifelsfall gehe ich wieder zurück und mache halt Musik wieder als Hobby, aber weiß halt, zumindest hat die Reise dafür gesorgt, dass ich weiß, ich verstecke mich hier nicht mehr, hat dann dafür gesorgt, dass das plötzlich das Leute interessiert hat. Aber der Weg von da, das ging los zu, ich muss jetzt erstmal noch ein Album schreiben und ich muss erstmal wissen, was das heißt und so, der war ja super lang und dann immer gepaart mit dem Hustle von, wie zahlst du deine Miete? Also ich meine, guck mal, wir reden hier von 2014 und 2019 kam das Debütalbum so, weil da war ich endlich, okay, jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Und 2018 habe ich dafür eine lange Support-Tour gespielt. Und da war das erste Mal so richtig, dass man sehen konnte, okay, diese Lieder, die ich jetzt geschrieben habe, hat man richtig gemerkt, dass die Menschen so da irgendwie da sind und dass denen das was bedeutet. Und das war für mich so, okay, jetzt kann ich ein Album rausbringen. Und vorher war ich nicht fertig.
Was ich trotzdem so gut finde an dir ist, dass du immer du geblieben bist. Also es passiert natürlich dann der übliche Effekt, wenn man auf einer großen Bühne steht, zerren ganz viele Leute an dir rum und wollen irgendwas mit dir machen und so weiter. Das war bei dir was umgekehrt. Du hast diese Leute gesucht, die heute dein tolles Umfeld sind. Und da sind einige auf der Strecke geblieben, die mit dir arbeiten wollten. Das ist sehr, sehr toll. Also das ist ein guter Weg. Andere hätten anders reagiert. Aber du warst straight. Was waren denn so die Kriterien, die du angesetzt hast?
Ich weiß gar nicht, ob das, also mein größtes Kriterium ist immer mein Bauchgefühl gewesen und deshalb brauche ich für manche Sachen, glaube ich, auch manchmal ein bisschen länger. Und ja, ich meine, du hast ja diesen Weg mitbekommen, klar, das war immer so dieses, ich war da nicht mehr, ich konnte das nicht mehr, so dieses, dir jetzt glauben und so, ich habe dann irgendwann nur noch mir selber geglaubt. Aber witzigerweise, das hört ja trotzdem nie auf. Guck mal, als ich das letzte Album rausgebracht habe, hatte ich Bock, ganz viel mit Synthesizern zu machen und super viel 80er-Mucke gehört und so. Und da war mir auch klar, okay, das könnte jetzt sein, dass das richtig viele Fans scheiße finden. Und das Witzige ist aber, dass ich dann immer so Leuten erzählt habe, naja, also das meistgehörteste Kompliment in meiner Karriere bisher, was ich gehört habe, war, boah, du bist so authentisch. Und dass ich jetzt soll ich eine Platte machen, die ich gerade gar nicht machen möchte, damit ihr weiter die Musik kriegt, die ihr jetzt irgendwie, weißt du, ich muss ja schon auch eine authentische Platte machen. Wenn ich jetzt gerade Bock habe, eine New York Underground-Platte zu machen, dann mache ich eine New York Underground-Platte. So. Und diese Freiheit versuche ich mir immer weiter zu bewahren. Und, aber klar, das wird, das ist immer schwierig. Das ist jeden, das ist ein jeden Tag hinterfragen. Ich frage super, ich schreibe super oft meine Ziele auf und gucke mir die einen Monat später an und sage, bin ich mir treu geblieben? So, oder muss ich die bearbeiten? Oder wo, was ist hier gerade der Fokus eigentlich? Warum mache ich Dinge? Gerade wieder was abgesagt, weil ich gemerkt habe, das will ich doch eigentlich gar nicht machen. So, es ist doch nur, das ist doch nur dieses, ah, da jetzt auch noch was. So, und dann, nee, eigentlich habe ich keinen Bock drauf.
Wird man durch den Erfolg sicherer mit diesen Entscheidungen oder eher vielleicht sogar umgekehrt?
Schwierig, es gibt an manchen Tagen Sicherheit, so. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt an viel, viel mehr Tagen Unsicherheit, weil das so schön ist, dieses Leben, was man da leben darf und dass Leute zukommt, weil da ist auch eine Riesenangst, das zu verlieren. So, wenn ich jetzt eine beschissene Platte mache, dann kommen weniger Leute. Und natürlich wollen wir uns alle super gerne in Interviews setzen und sagen, das ist mir egal, ich mache auf jeden Fall alles nur für die Musik. So, stimmt, auch in Teilen. Aber es wäre, ich glaube, es ist unreflektiert, wenn man nicht sagen würde, naja, so ein bisschen der Fan sitzt mittlerweile dann auch mit im Studio. So im Hinterkopf. Den hast du so auf dem... Denn also, das werden die nicht gut finden.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ist das denn nicht auch ein bisschen auch Motivation? Also sich wirklich reinzuhängen und so. Ein bisschen kenne ich das ja auch, dass mich das antreibt, zu wissen, ich möchte das weitermachen können. Und ich möchte auch gerne das mit vielen Leuten teilen und lieber mit 2000 als mit 20. Es ist ja nicht nur wegen Erfolg, sondern es ist ja auch, weil man an das glaubt, was man tut und gerne möchte, dass man das mit anderen teilt, ne?
Ja, und weil es ja auch eine Bestätigung ist. Also wir alle suchen Liebe und Bestätigung. So. Und wenn sich plötzlich keiner mehr für deine Musik interessiert, dann denkst du ja auch, an mir ist irgendwas falsch. So. Die schönsten Momente für mich waren eigentlich, was sowas angeht, dass witzigerweise immer Songs, die ich eher so als, ja, die schreibe ich für mich und die finden so an der Seite statt, die aber nie Singles geworden sind oder so, dass die sich manchmal so einen Weg nach oben kämpfen. Und da gab es auf jedem Album immer so ein Lied, was ich komplett unterschätzt habe und wo du immer mit der Zeit siehst, ach witzig, das wird so ein Publikumsding, das werden wir einfach ständig live spielen. Und das ist eine geile Bestätigung, weil das heißt eigentlich, okay, dieses links und rechts mal was ausprobieren, mal, also gibt, guck mal, es sind erst 3 Alben, das vierte ist in Arbeit, aber auch jetzt gibt es ja schon Songs, wo ich sage, naja, da weiß ich nicht, ob ich das heute noch so machen würde. So. Und Gott sei Dank haben die sich auch bei den Leuten nicht verfangen und sind eher so Lieder, wo ich sage, ja gut, muss ich jetzt auch nicht mehr live spielen. Schlimmer wäre es natürlich, wenn die sich dann auch noch verfangen und die Leute die total geil finden. Aber viel schöner ist ja das andere.
Aber ich meine, du bist ja eh jemand, der wahnsinnig abgeht live und auch den Eindruck macht, dass dir das auch das, dass das eigentlich das ist, was dir am meisten Spaß macht. Auf der Bühne zu stehen, die abzubrennen und da richtig Party zu machen. Das nimmt doch bestimmt auch Einfluss auf die Songs, die du schreibst. Also auch für so, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Popkünstler ist es ja oft so, dass die, wenn die schreiben, gar nicht so, glaube ich jedenfalls, nicht so wahnsinnig viel darüber nachdenken, wie das nachher auf der Bühne wird. Nicht bei allen Songs, aber bei dir könnte ich mir vorstellen, dass das eher so ist, dass du sagst, hey, jetzt muss ich noch was schreiben, was jetzt nicht so irgendwie nur noch irgendwie...
Also ich schreibe ganz viel für live, ja.
Ja, ne?
Ja. So, also auf dem ersten Album nicht... weil da hatte ich den Weitblick überhaupt noch nicht, das so zu machen. Aber mittlerweile ist es ganz klar, dass ich sage, nee, ich kann auf der Bühne zum Beispiel das oder das nicht machen. Warum nicht? Was hier falsch? So, also wenn ich so merke, mir fehlt irgendeine Art von Emotion oder auch beim Setlisten schreiben. Früher durften wir eh nur so Konzerte spielen, die dann 45 Minuten bis eine Stunde gingen. Und wenn du die erste Tour spielen musst, musstest du dir total viele Cover aus dem... So, was machen wir jetzt noch? Weil das Album ist irgendwie 42 Minuten 30 und die Leute erwarten wahrscheinlich schon eher so eine 75-Minuten-Show. Und dann lernst du plötzlich über diese Cover, die ich dann ausgewählt habe, auch manchmal nach der Energie, die sie haben. Ich so, okay, so ein Lied habe ich gar nicht. Jetzt muss ich so ein Lied schreiben mit der Energie, die fehlt mir noch. So, und das mache ich mittlerweile ganz viel. Und es gibt vor allen Dingen im Studio mit meinem jetzigen Produzenten gibt's so ein Running-Gag. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch zu Musik, egal ob es Balladen sind oder zu lauten Songs, das ist eigentlich egal, wie du es schon festgestellt hast. Und manchmal ist so, wenn ich dann so ein bisschen so grimmig auf dem Sofa sitze und da ist so irgendwas am Schrauben und so, dann sagt er, guckt er mich so an, sie tanzt noch nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist wirklich sehr bezeichnend ab dem Punkt, wo dann irgendwie ich dann sage, ey, die Bassdrum, irgendwas ist hier so. Und dann so, ja, warte, und dann probiert man so mit einer anderen irgendwie, ja, vielleicht spielt die auch das und ein anderer Schlagzeuggroove und so. Und plötzlich dann so, ah ja, das ist gut, das ist gut. Hm. Nee, mach nochmal, nee, da die, ja, die Gitarre spielt gerade noch falsche Rhythmik und so. Ja. Und dann merkst du so, wie es immer mehr, und dann irgendwann merke ich das selber gar nicht so richtig. Aber plötzlich stehe ich halt im Raum und bin so, und dann, okay, wir sind hier auf einem guten Weg.
Das Tanzometer.
Ja, das Tanzometer.
Die Sache mit dem Medium vom letzten Mal, nur auf eine andere Art. Nochmal zurück auf so einen Panikpreis. Registrieren die Leute eigentlich auch nochmal für die Bands, die jetzt überlegen, ob sie sich bewerben sollen, dass du aus dem Panikpreis kommst? Oder ist das draußen gar nicht so ein Thema? Ich meine, natürlich gibt es eine Schnittmenge mit Udo-Fans, aber es gibt auch viele, viele neue Fans auf deinen Konzerten. Ist der Panikpreis da so ein Begriff?
Also ich würde sagen, das war auf jeden Fall, also ich sag mal, danach wurde man erstmal überrannt von so, ich sag mal, so, ja, so Zeitungsmedien und so Zeug, die, ne, so kleine Tageszeitungen, die dann irgendwie da berichten wollen und da berichten wollen. Und es war natürlich dann so bis zum ersten Album, Anfang zweites, war das war einfach diese ganze Kombination mit Panikpreisen und Lindenberg war ganz oft ein Aufhänger, dass die überhaupt über mich geschrieben haben.
Und so, beim, ne? Booking, hat man das auch gemerkt dann?
Also, ja, man hat gemerkt, dass ich so, vor allen Dingen so Udo-Fans, die so kleinere Festivals machen und so, zum Beispiel deshalb gemeldet haben, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ab dem zweiten Album gab's, also da ist dann deine Cousine so groß geworden, und das kam in erster Linie so durch Festivals, weil Spotify gut funktioniert hat und so in dem Bereich. Ab da war das so, also, ne, das war dann nicht mehr relevant einfach, weil die andere Masse viel größer war als die Udo-Fans. Guck mal, bei der ersten Tour standen Leute mit Hut in der ersten Reihe, weißt du? Und wir haben, ja. Und es gab immer ein paar Mal so, Udo! Immer so in der ersten Reihe. Und es gab dann in der Band halt super lange den Witz, dass immer so, wenn irgendwas ist, von immer so, Udo! Ina! So manchmal kommt dieser Ruf noch so aus dem Nichts und wir grinsen so ein bisschen, weil das damals wirklich so, stehst du vor deinem eigenen Konzert und Leute so, Udo! Ja, cool. Aber das hat sich ja komplett gedreht, also.
Was auch komplett anders ist noch als vielleicht vor ein paar Jahren, ist diese Sache mit den Festivals. Das finde ich super, weil wenn man Festivals in den 90ern, 80ern, da ist man als eine Band in deiner Größenordnung so gut wie gar nicht reingekommen. Inzwischen gibt es diese super tollen Festivals, Southrise, Wacken, wo man so eine Art Repeater werden kann, wenn man da gut ist. Das finde ich heutzutage ein tolles Feld für Bands. Viele Panikpreis-Bands im Übrigen kommen jetzt über die Festivals. Also Tina hier aus Hamburg ist genauso ein Beispiel. Grell, die über die Festivals spielen. Das hat sich, glaube ich, ziemlich geändert. Das ist so eine, ja, man kann sich praktisch über die Festivals hochtingeln.
Lustig, das nehme ich komplett anders wahr.
Nimmst du anders wahr?
Ja, ich habe das Gefühl, das gab es früher viel, viel mehr. So diese ganzen, also vor allem diese ganzen Rock gegen rechts in Oldenburg, 2000 Leute hier, umsonst und draußen da und so. Und dann auch bei Rock am Ring oder was auch immer, gab es schon immer den, ich glaube nur, dass man das, wenn man nicht so in dieser Szene ist, vielleicht gar nicht so wahrnimmt, aber so, wenn ich mit Freunden rede, die jetzt ihre Karrieren teilweise vor 20 Jahren gestartet haben oder so, die sagen, ey, ihr spielt total wenig heutzutage, weil ihr könnt nicht mehr so viel spielen, weil ihr habt dann da eine Festivalankündigung, die müsst ihr auf Instagram posten, deshalb könnt ihr 200 Kilometer weiter nicht spielen mit den ganzen Gebietsschutzen und überhaupt so. Und früher war an jeder Ecke, wenn du jetzt, also nicht ein Eck wie, jetzt bin ich schon zu groß, aber vor 2 Jahren hätte ich jedes Stadtfest in Deutschland gespielt, wenn das vor 20 Jahren derselben Größe gewesen wäre. Und das gibt's nicht mehr. Jetzt spielen da nur noch Coverbands, da gibt's nicht mehr diesen Bereich mehr, wo nachmittags auch eine Band mit eigenem Programm spielt. Also das nehme ich komplett anders wahr. Wir spielen weniger als Acts das vor.
Ah ja, ist interessant. Trotzdem sind die Foren vielleicht besser. Na gut, die Menge macht es am Ende, das stimmt.
Ich glaube, die Strahlkraft von der Ankündigung auf dem Festival ist größer geworden.
Also Hurricane Southside klingt besser als, was weiß ich, Odenwald Finkenbach.
Genau, also, genau. Und das Ding ist ja...
Entschuldigung, liebe Gurus, ich habe das nicht so gemeint.
Naja,
ja, so.
Klar, und das Problem ist halt total auch, dass natürlich die, also früher gab es nicht so viel Konkurrenz zu Musik, so, ne? Du hattest nicht unbedingt, dass alle zu Hause hängen und zocken, dass alle so, da gab es halt wenig, ist viel mehr rausgegangen, generell sieht man ja auch am Kneipensterben und so, und da war es einfach normal, dass das stattfand, und jetzt hast du so viel Konkurrenz in erster Linie, was so Entertainment angeht, du hast viel mehr Großveranstaltungen, die sich auch mit anderen Dingen beschäftigen als Musik, und du hast natürlich auch das Thema, dass durch Social Media diese ganzen Ankündigungen, die haben so einen Druck da drauf, dass es nicht mehr über Plakatwerbung nur im Umfeld passiert, dass die Leute von außerhalb kommen, dass du halt nicht mehr irgendwie die gleiche Veranstaltung 300 Kilometer weiter machst.
So. Ist das denn eigentlich so kontinuierlich immer weiter nach oben gegangen oder gab es vielleicht mal so einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt habe ich so ein bisschen das Ding geknackt, weißt du?
Nee, das war immer mühsames Eichhörnchen auf jeden Fall. Ja. Immer so eine Nuss nach der anderen, sage ich ganz gerne. Immer alle ins Winterlager gebracht und dann ganz vehement geguckt, so, kann ich heute wirklich eine Nuss essen? Aber es gab natürlich Sachen, wo mir klar ist, dass die den nächsten Sprung, also ohne die wahrscheinlich irgendwann das Wachstum einfach stehen geblieben wäre, vielleicht. Aber es gab immer so, in richtigen Momenten sind so neue große Türen aufgegangen, die irgendwas bewegt haben. So,
und diese längere Zeit, wo das eher so sehr steinig war, sage ich mal, hast du denn da jemals so den Gedanken gehabt, ich hau in den Sack, ich schmeiß hin? Gab es solche Momente?
Also die gibt's bis heute.
Oh, echt?
Ja, die gibt's bis heute, Momente, wo ich denke, ich schmeiß das alles hin, auf jeden Fall. Immer wenn zu viele Sachen auf einen einprallen, auf mich einprallen, die nichts mit Musik zu tun haben und die nichts mit dem eigentlichen Plan zu tun haben. So.
Scheiße, wie ich das kenne.
Ja, das ist, und da gibt es natürlich Phasen. Also es gab auf jeden Fall letztes Jahr eine Phase, wo ich gedacht habe, wenn das, also so mit Social Media und so, weil es verändert sich ja gefühlt alle dreiviertel Jahr, ändern sich Algorithmen, es verändert sich nochmal, wie Menschen darauf reagieren. Und da gab es einen Punkt, kurz vor dem letzten Album, wo ich gesagt habe, alles klar, wenn das hier jetzt die Phase ist, dass ich eigentlich nur noch das mache, dann kein Bock. Und dann habe ich aber einen Weg gefunden, wie es mir Spaß macht und wie ich drauf scheiße, wie Leute das wahrnehmen und auch ein bisschen wie Fans das wahrnehmen. Also, das mache ich jetzt für mich, weil so macht mir das Spaß. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, das kannst du ja nicht so machen, oder so, dann ist mir das egal. So, dann ist so, wir haben dann angefangen, fürs Album irgendwelche lustigen Werbevideos zu drehen, die mein Vater wirklich nie verstanden hat. Und war so, ich weiß auch nicht. Und das ist, also, ja, Papa, ist alles gut, ist nicht dein Humor. Ist so. Und irgendwie habe ich dann so meinen Weg gefunden mit den Themen. Und sowas gibt es natürlich an allen Stellen. Also mir war nicht klar, als ich angefangen habe zu sagen, ich schmeiße jetzt meinen Job hin und ich werde Rockstar, dass ich großen Teil der Zeit, ich hasse dieses Wort, aber Unternehmerin bin.
Ja, ja, und das wird
so,
ja immer
plötzlich,
mehr.
Ja, ich hab jetzt gerade die Hoffnung, dass es wieder weniger wird und ich mich wieder mehr um Kunst, also zumindest aktuell geht das. Ich kann mich jetzt seit Langem mal wieder mehr um Kunst kümmern, weil es halt diese Größe angenommen hat, dass ich sage, okay, jetzt kann ich mal endlich abgeben. Das muss man dann natürlich nach 10 Jahren, das alleine aufgebaut hat, muss man das natürlich auch wieder lernen. Oh Gott, aber ja. Nächstes Jahr stehen bei mir sehr, sehr viele tolle, oder jetzt dieses Jahr, wenn ihr das jetzt hört, stehen bei mir sehr, sehr viele krasse, tolle neue Sachen an. Und da war klar, wenn ich das jetzt machen möchte, dann muss ich hier bei allem anderen kurz den Stift fallen lassen. So, und das ist dann auch fürs ganze Team eine neue Situation, eine Herausforderung. Einfach so, nee, nicht mehr anrufen bitte. Ich bin jetzt von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends im Studio. Und wenn ich nicht im Studio bin, dann mache ich irgendwas für mich. Oder muss texten oder muss dies und so. Und ansonsten ruft mich bitte nicht an. Klappt ganz gut bisher.
Aber das ist ja das, was ich meinte mit dem Team vorhin. Wie schwer ist es denn loslassen? Da brauchen wir ja auch Leute, denen man vertraut. Also ich zum Beispiel, wenn ich denen nicht vertrauen würde, ich würde 10 Stunden im Studio hocken, würde ich trotzdem andauernd überlegen, was machen die jetzt?
Also. Naja, und so war ich früher. So, okay. So war ich auf jeden Fall alle ersten 3 Alben. Und das war heftig. Also weil das hieß einfach, ich hatte eigentlich immer, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe, wirklich gar nicht. Also wenn, dann waren es so 3 Tage. So, ich bin jetzt, aber Urlaub hieß dann auch nicht Handy aus, sondern Urlaub hieß, ich lese trotzdem Mails, ich antworte, ich bin nur woanders und arbeite von einem schöneren Ort als meinem Zuhause. Und das ist unfassbar schwierig, dieses wirklich, dann dieses Baby, was man so lange, weil ich kenne ja auch jeden Prozess 1000 Mal besser als alle anderen. Das ist so, nein, falsch. Und als ich mich letztens erwischt habe, wie ich im Lager wirklich wieder, lagen so Sachen rum, wo unser ganzer Scheiß ist und ich habe da auch einen Schreibtisch und so. Und dann wollte ich nur irgendwas machen und irgendjemand hat was liegen lassen und es war so, und ich ein Regal, es passte nicht. Und dann habe ich einen Akkuschrauber in die Hand genommen und war da schon wieder 1 Stunde zu Gang. Und dann habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Den Akkuschrauber in die Ecke geschmissen, habe irgendjemand eine Sprachnachricht geschickt. Mach das weg.
Aber wie tankst du denn dann auf? Also ich meine, du hast ja nun echt einen.
Ja, das fragt meine Therapeutin mich auch immer.
Ja. Naja gut, vielleicht ist die dann das Geheimnis.
Nee, also ich kann eine unfassbare Ruhe und so ein unfassbares Gefühl für mich aus, was ist fertig. Also ne, ein fertiges Lied, was mich berührt. So, da komme ich dann gehe ich dann abends nach Hause, dann setze ich mich an mein Raucherfenster und dann ist dieses Lied endlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann höre ich das in der Nacht wahrscheinlich 30, 40 Mal, rauche ohne Ende Zigaretten, schieb mir zwei Weißwein rein und dachte, das ist das Schönste, wenn endlich das fertig ist. Weil zu dem Zeitpunkt ist es die pureste Emotion. Und wenn das dann so Monate später rauskommt und so, dann bin ich ja schon wieder längst woanders. So, ich muss mir dann immer aufschreiben, wie es mir in dem Moment geht. Das mache ich dann ganz oft, damit man halt ja auch das teilen kann mit den Leuten. So, dass man auch diese Emotionen wirklich dann noch teilt. Weil in dem Moment, wo es rauskommt und ich Leuten erzähle, ey, da kommt jetzt ein Lied. Das hat, ja, warte kurz, ich bin eigentlich schon beim Texten von Nächsten. So, aber das ist für mich das Allerschönste, was geschafft zu haben, was klappt. Und deshalb, ich brauche, glaube ich, gar nicht so richtig Urlaub, wenn Arbeit geil läuft gerade. Wenn, also Arbeit, weiß nicht, also wenn das, was ich mache, gerade geil durchläuft. Wenn aber natürlich an allen Ecken so Steinchen liegen, die man aus dem Weg rollen muss, dann wird es schwierig manchmal.
Ey, scheiß auf Ironie und sag's dir lieber ins Gesicht.
Und wenn ein Podcast so richtig geil läuft, kann man auch schon mal zwei Teile draus machen. Wenn ihr also wissen wollt, was passiert wäre, wenn sie alles so gemacht hätte, wie Udo Lindenberg ihr das geraten hat, dann freut euch auf den zweiten Teil von unserem Interview. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung für den zweiten Teil von unserem Panikpreis-Podcast mit Deine Cousine.
Also da gehört halt einfach so viel zu, dass mir an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, was es ist und Deine Cousine, habe ich einfach gesagt, ich möchte nie wieder davon abhängig sein, dass jetzt gerade jemand entscheidet, ich möchte doch Brunnen bohren in Afrika. Ja, ist total. Ich habe auch einen Kumpel, der hat immer so einen Modus, wenn ich von langen Reisen zurückkomme oder so. Oder auf Tour ist dann ja schon eher so, dass sich auch alle Mühe geben, dass man irgendwie so klarkommt und dann wird dann vielleicht auch nochmal die Tasche getragen und so. Man gibt sich vielleicht nicht so Mühe, immer seinen Kaffeebecher wegzustellen und dann hat er manchmal so, kommt mich besuchen, wir gucken einen Film abends oder so. Und dann so, kannst du diesen Prinzessin-Modus kurz ausschalten? Also, ich weiß nicht. Also ich mache mir viel mehr Gedanken, ob mein älteres Ich zufrieden mit mir wäre. Also wenn ich, also ob ich dann später so auf mich zurückblicke und denke, boah, Ina, ganz ehrlich, da hättest du einfach mal wirklich 10 Jahre früher dich drum kümmern können oder so 5 Jahre später dies oder so. Trotzdem am Ende, also ich hatte eine Zeit lang auch mal so einen kleinen Notizzettel bei mir haften, da stand drauf, wir verhandeln keine Weltpolitik, es ist nur Musik. Gedanklich manchmal denke ich so, boah, wenn es das erste Mal irgendwas so richtig, richtig, richtig floppt. So, keine Ahnung, gibt es eine Tour im Verkauf und es interessiert wirklich einfach keine Sau. So, da bin ich gespannt drauf, auf den Moment.
Und ich mach mein